Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Predigttext ist heute Epheser Kapitel 3, 17b und 18. Ich lese aber einmal von Vers 14 an. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist, über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe ist. Harry Moorhouse ist mit ziemlicher Sicherheit niemandem unter uns ein Begriff. Er war ein ehemaliger Taschendieb, bevor er zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kam. Und er hatte einen großen Einfluss auf die Verkündigung des Evangelisten Dwight L. Moody. Als er in Chicago in einigen Versammlungen sprach, bewies er aus der Bibel, von der Schöpfungsgeschichte bis zur Offenbarung, dass Gott den Sünder liebt. Moody war bisher davon ausgegangen, dass Gott nicht nur die Sünde, sondern auch den Sünder hasst. Und jetzt musste er sich korrigieren lassen, durch Gottes Wort korrigieren lassen. Und das hatte natürlich Einfluss auf seine Predigten. Es ist sehr entscheidend für uns und auch für unser Zeugnis, dass wir das rechte Gottesbild haben. Und zwar das Gottesbild, das uns in der Bibel geoffenbart ist. Und darum geht es Paulus, wenn er bereits in Kapitel 1 des Epheserbriefes betet: Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Und ich gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Darum geht es also auch hier in unserem Predigttext im dritten Kapitel des Epheserbriefes, dass wir erkennen, welch eine große Liebe Gott zu uns Sündern hat. Es ist wichtig, dass wir das rechte Gottesbild haben. Auf der einen Seite offenbart uns die Bibel Entscheidendes über die Heiligkeit Gottes und auf der anderen Seite offenbart sie die ganz, ganz große Liebe Gottes zu den Sündern. Wir haben uns bereits mit den ersten Versen des Gebetes des Apostel Paulus beschäftigt. Paulus betet um geistliche Kraft für die Gläubigen in Ephesus und auch in den anderen Gemeinden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, an dem inneren Menschen. Paulus richtet sich also an Gläubige. Nur gläubige Menschen, die an Christus gläubig gewordenen Menschen, haben einen inneren Menschen. Das heißt also einen Menschen, der in Christus Jesus etwas sieht von der Herrlichkeit Gottes. Ein ungläubiger Mensch ist tot in Sünden und Übertretungen. Er hat diesen inneren Menschen, diesen erneuerten Menschen nicht. Das ist eine ganz, ganz große Not. Im Grunde genommen ist das die eigentliche Not in der gesamten Menschheit. Und nun betet Paulus darum, dass die Gläubigen das ganze Ausmaß der Liebe Christi erfassen, und zwar als solche, die tief verwurzelt sind und gegründet sind in der Liebe Gottes. Sie waren ja bereits in der Liebe Gottes verwurzelt und gegründet und sollten es vermehrt werden. In dem Augenblick, da ein Mensch zum lebendigen Glauben an den Jesus kommt, da er von Neuem geboren wird, wird er verwurzelt und gegründet in Gottes Liebe. Und dann geschieht ein Prozess, ein Prozess des Wachstums bei uns allen. Das, was wir sind und haben in Christus grundsätzlich, das soll in einem immer größer werdenden Maße unser geistlicher Besitz werden. Es darf also keinen Stillstand in unserem Glaubensleben geben. Petrus schreibt an die Gemeinden: Wachset aber in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wachset, nehmet zu darin. Ganz entscheidend wichtig. Und Paulus gebraucht hier zwei Bilder. Das eine erinnert uns an einen Baum, dessen Wurzeln tief ins Erdreich gehen, und das andere an das Fundament eines Gebäudes. Das Bild vom Baum kennen wir bereits im Alten Testament. Aus dem Alten Testament. Die bekannteste Stelle ist wohl die im Psalm 1. Da heißt es: Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Dann noch eine weitere Stelle aus dem Propheten Jeremia, Kapitel 17. So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm, das heißt also, der sich auf Tüchtigkeit und Vermögen und auf die Kraft des Menschen verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Entschuldigung, und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Lande, wo niemand wohnt. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Und nun kommt das Bild. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt, denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün, und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Also ähnlich wie im Psalm 1. Ich habe im Oberbergischen einen Orkan erlebt. Und in dem Waldstück eines unserer Gemeindeglieder, eines Bauern, hatte dieser Orkan große Verwüstungen angerichtet. Bäume, Tannen waren entwurzelt worden, Tannen, mit denen er sozusagen, dieser Bauer sozusagen, aufgewachsen war. Und er war sehr, sehr traurig über das, was geschehen war. Ein Bild der Verwüstung. Tannen sind Flachwurzler. Ihre Wurzeln reichen nicht tief in den Erdboden hinein, wie zum Beispiel bei einer Eiche mit ihren Pfahlwurzeln. Und so kann es sein, dass sie durch einen heftigen Sturm entwurzelt werden. Über die Gemeinde Jesu sind im Laufe der Geschichte immer wieder schwere Stürme der Not hinweggebraust. Und auch unser persönliches Leben ist ja davon nicht verschont geblieben. In der einen oder anderen Weise haben wir das auch erlebt und erleben müssen. Überstanden wurden solche Stürme im Leben der einzelnen Gläubigen und überhaupt in der Gemeinde insgesamt nur dadurch, dass sie tief verwurzelt waren in der Liebe Gottes. Und darum geht es hier zunächst einmal: verwurzelt in der Liebe. Gemeint ist die Liebe Gottes zu uns. Also nicht zunächst unsere Liebe zueinander oder unsere Liebe zu Gott, sondern die Liebe Gottes zu uns. Das ist auch gemeint im Römerbrief im 5. Kapitel, wo der Apostel Paulus schreibt: Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Der Zusammenhang macht deutlich, dass es hier um die Liebe Gottes zu uns geht, die ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Der Heilige Geist wohnt im Herzen eines jeden Gläubigen und entfaltet die Liebe Gottes in unseren Herzen. Der Zusammenhang macht es deutlich, so habe ich gerade gesagt, denn es heißt zuvor, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Die Hoffnung, die wir haben im Blick auf das, was Gott uns verheißen hat, ganz besonders im Blick auf die zukünftige Herrlichkeit, wird nicht zu Schanden werden, denn, das ist die Begründung, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wir wissen, dass Gott uns liebt. Deshalb werden wir in unseren Hoffnungen, die wir haben, gegründet auf das, was die Bibel uns zu sagen hat, nicht zu Schanden werden. Es geht also um die Liebe Gottes zu uns. Wenn unsere Herzen oft bitter sind und manchmal auch sehr kalt Gott gegenüber und anderen gegenüber, dann liegt das daran, dass wir uns zu wenig der Liebe Gottes bewusst sind. Der Heilige Geist, der ein Geist der Liebe ist, der uns die Liebe Gottes offenbart, ist in irgendeiner Weise eingeengt, betrübt, wodurch auch immer. Luther fragte einmal, wie wird ein kalter Stein warm? Und er selbst gab die Antwort, indem man ihn in die Sonne legt. Auf diese Art und Weise wird ein kalter Stein warm. Ruth Paxton, eine China-Missionarin, erlebte einmal Folgendes. Eine Chinesin kam zu ihr und sie war, das konnte man ihr geradezu ansehen, voller Bitterkeit und Härte. Und sie sagte, Gott ist unfreundlich. Er behandelt mich nicht gerecht. Andere Mütter können ihre Kinder behalten. Aber ich habe 5 Knaben verloren, einen nach dem anderen. Der letzte, mein Jüngster, starb vor einem Monat. Gott ist unfreundlich. Kennen wir doch auch, ne? Dass wir Gott manchmal für einen harten Mann halten. Je nachdem, was uns gerade widerfahren ist in der Nachfolge Jesu, können auch Gottes Kinder bitter werden und hart werden, weil sie eine falsche Vorstellung haben von Gott, ihnen die Liebe Gottes verdunkelt ist. So war es bei dieser Frau. Einen Augenblick weinten wir zusammen, so schreibt Ruth Paxton, und dann sprachen wir über die Liebe Gottes. Diese Liebe hatte die 5 Knaben gegeben. Gewiss war es auch Liebe, die sie wieder zurück nach Hause zu ihm selbst genommen hatte. Langsam spannten sich die Wurzeln des Glaubens in dieser kleinen Frau über den Felsblock des Kummers und gingen tief, tief hinunter in die ewige Tatsache, Gott ist Liebe. Und dann kam Friede und Freude in ihr Herz. Ihr Lieben, lasst uns viel nachdenken über Gottes Liebe, über diese Tatsache, dass Gott Liebe ist. Welch eine Liebe muss Gott zu uns Sündern haben, wenn er bereit ist, sein Liebstes zu geben, um wieder mit uns Gemeinschaft haben zu können. Das ist ja die Sehnsucht Gottes, von Ewigkeit her mit uns Gemeinschaft haben zu können. Gott sehnt sich danach, Gott hat ein Verlangen danach. So sagt der Herr Jesus einmal zu seinen Jüngern, wie hat es mich danach verlangt, mit euch das Passamahl zu essen, Gemeinschaft mit euch zu haben. Das ist die Liebe Gottes von Ewigkeit her. Wir sollten viel darüber nachdenken, was es Gott gekostet hat, um sich diesen Herzenswunsch zu erfüllen. Er gab sein Liebstes, den einzigen Sohn, an dem er wohlgefallen hatte, von Ewigkeit her. Gott möchte also mit uns Gemeinschaft haben. Er kann, um es mal so zu formulieren, es klingt sehr stark, aber es ist tatsächlich so, er kann ohne uns nicht leben und er kann ohne uns nicht mehr leben. Das dürfen wir natürlich nicht dahingehend missverstehen, dass Gott in irgendeiner Weise auf uns angewiesen wäre. In keinster Weise. Gott ist glückselig und glücklich in sich selbst. Das kann kein Mensch von sich sagen. Wir sind alle nicht glücklich in uns selbst, sondern Wir sind unglücklich in uns selbst, unselig in uns selbst. Aber Gott in seiner Dreieinheit ist glücklich und glückselig in uns, in ihm selbst. Er braucht niemanden, er hat niemanden nötig. Und doch hat er uns geschaffen und kann ohne uns nicht leben, weil er es so beschlossen hat, aus seinem freien Willen heraus. Und er ist der Einzige, der einen freien Willen hat. Kein Mensch hat einen freien Willen Gott gegenüber. Aber Gott hat diesen freien Willen, und aus seinem freien Willen, aus seinem freien Entschluss, aus seinem Herzen heraus hat er die Entscheidung getroffen, ohne uns nicht mehr leben zu wollen und nicht mehr leben zu können. Das ist seine wunderbare Liebe zu Sündern. Und ihr Lieben, wie schrecklich ist das doch, dass wir solch ein angeborenes Misstrauen Gott gegenüber haben. Jeder einzelne von uns hat dieses Misstrauen seit dem Sündenfall. Das ist ja der Schlange, dem Satan im Garten Eden wirklich gelungen, das in die Herzen der ersten beiden Menschen hineinzupflanzen. Dieses Misstrauen Gott gegenüber. Gott meint es nicht gut mit uns. Er liebt uns nicht. Er gönnt uns nichts. Das ist es, womit auch wir immer wieder zu tun haben, besonders in Zeiten der Not, der Anfechtung. Das ist schrecklich, dass das so tief in unseren Herzen steckt. Dabei hat Gott eine große Freude daran, uns Gutes zu tun, uns zu überschütten mit Wohltat. Das tut er doch. Täglich. So heißt es im Propheten Jeremia, Kapitel 32, es soll meine Freude sein, ihnen Gutes zu tun. Wenn wir darüber nachdenken, dass wir doch sicherlich auch manches getan haben, nicht weil es uns eine Freude war, sondern weil wir gezwungen waren dazu, weil es unsere Pflicht war, um unser Gesicht vor den Menschen nicht zu verlieren. Wir haben nicht immer mit großer Freude anderen Gutes getan. Aber das ist Gottes Wesen. Es soll meine Freude sein, ihnen Gutes zu tun. Gerne will ich sie lieben, so heißt es in Hosea Kapitel 14, Vers 5. Gerne will ich sie lieben. Ab einem bestimmten Zeitpunkt, vor einigen Jahren, fiel mir auf, dass, wenn man sich in einem Geschäft für irgendetwas bedankte, die Antwort war gerne. Überall hieß es plötzlich gerne, als wenn man sich abgesprochen hätte. Und da fragt man sich natürlich, ist das immer so gerne geschehen, was man uns getan hat? Oder ist das lediglich eine Geschäftsfreundlichkeit, die uns da entgegengebracht wird? Aber wenn es von Gott heißt, gerne will ich sie lieben, dann können wir ihn wirklich beim Wort nehmen. Dann ist das so. Er liebt uns gerne. Er kann gar nicht anders. Das ist sein Wesen, das ist seine Art, das ist seine Natur. Er hat Freude daran, uns zu vergeben. Er hat Freude daran, uns wohlzutun, geistlich wohlzutun, leiblich wohlzutun. Er freut sich, wenn seine Kinder sich freuen. Welche Eltern freuen sich nicht, wenn ihre Kinder sich nicht, wenn sie ihre Kinder sich freuen über irgendetwas. Gott beschenkt uns gerne. Vergessen wir das nicht. Gottes Liebe zu uns ist immer größer, als wir denken. Gerade auch in Zeiten der Not ist das wichtig, dass wir nicht an Gottes Liebe verzweifeln und nicht zweifeln daran. Wie wichtig ist es, dass wir tief verwurzelt sind in der Liebe Gottes. Und so betet Paulus hier auch für die Gemeinde und sicherlich auch immer wieder für sich selbst, begründet. Das ist das andere Bild, das er hier gebraucht. Gottes Liebe zu uns ist das Fundament unseres Glaubenslebens. Ein anderes Fundament, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Christus, Jesus Christus. Also das Fundament für unsere Beziehung zu Gott ist nicht unsere Liebe zu ihm, sondern seine Liebe zu uns. So bezeugt es auch Johannes in seinem ersten Brief. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat zur Sühne für unsere Sünden. achten wir einmal darauf, wir sind immer schnell bei dem, was wir zu tun haben. Ist es nicht so? Die erste Frage, die wir immer wieder stellen, ist, ja, was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt machen? Das war sogar zu Pfingsten so. Als Petrus gepredigt hatte, da war die Antwort der Menschen, die Reaktion der Menschen, der Zuhörer, was sollen wir jetzt tun, Petrus? Was sollen wir tun? In Amerika ist das ja häufig so, dass man es mit Büchern zu tun hat, die einem immer wieder den Rat geben, bestimmte Dinge zu tun. How to, das ist also typisch auch für die amerikanische Szene. How to, wie mache ich das? Ja? Wie ist das zu tun? Oder was soll ich tun? Oder wie soll ich es tun? Oder wie wir es auch immer ausdrücken mögen. Aber das ist zunächst nicht Evangelium erleben. Im Evangelium geht es nicht um unser Tun, um das, was wir zu tun haben. Ich sage ja immer wieder, das hat auch seinen Platz. Von der Bibel her, wir denken an die neutestamentlichen Ermahnungen. Sondern im Evangelium geht es zunächst einmal darum, dass Gott etwas getan hat. Und ich erinnere noch einmal an diesen Ausspruch von Pastor Kölling. Sei erst Gottes Kind, dann Gottes Diener. Lass dich von Gott lieben. Werde dir immer wieder der großen Liebe Gottes zu dir bewusst. Nicht nur zu uns im Allgemeinen, sondern zu dir ganz persönlich. Und ich will das mal so zugespitzt formulieren, wenn du der einzige Mensch wärst auf dieser Erde, dann hätte Gott seinen Sohn gesandt, um dich zu erlösen. Er liebt dich ganz persönlich. Lassen wir uns von Gott persönlich lieben. Das Evangelium besteht in einem Getan und nicht in einem Tun. Und das ist der große Unterschied zwischen den Religionen und dem christlichen Glauben. Gott hat etwas getan. Gott hat, wie es der Prophet Jesaja sagt, den Himmel zerrissen. Er hat nicht nur den Himmel zerrissen und ist herabgefahren, sondern er hat sein eigenes Herz zerrissen, ihr Lieben. Er hat sein Herz zerrissen, weil er uns so liebt. Sein eigenes Herz, in dem er Jesus gesandt hat und ihn für uns am Kreuz hat sterben lassen. Unsere Existenz, leiblich und auch geistlich, hat ihren Ursprung in Gottes großer Liebe zu uns. Aus Liebe hat er uns geschaffen, leiblich geschaffen. Dass wir existieren, ist ein Beweis dafür, dass Gott uns liebt. Alles, was er geschaffen hat, hat er aus Liebe geschaffen. Es ist wichtig, dass wir immer wieder darüber nachdenken. Und er hat uns, wenn wir es nun wirklich und wahrhaft erlebt haben, von Neuem geschaffen in Christus Jesus. Wir sind sein Werk, gemeint ist sein Wunderwerk, geschaffen in Christus Jesus. Gott hat uns von Neuem geschaffen durch das Wort der Wahrheit. Gott beweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist der Beweis der Liebe Gottes. Wenn du in irgendeiner Weise Not hast, wenn Zweifel aufkommen an der Liebe Gottes, dann schau nach Golgatha. Das ist der Beweis der Liebe Gottes. Im Grunde genommen brauchten wir gar keinen anderen Beweis. Zusätzlich beweist uns Gott seine Liebe durch viele andere Wohltaten, innere und äußere Art. Aber das ist der eigentliche Beweis dafür, dass Gott uns liebt, dass Gott seinen Sohn für uns gegeben hat. Gottes Antwort auf unsere Sünde ist Liebe. Und was Sünde ist, das wissen wir eigentlich gar nicht. Selbst wenn wir zum Glauben gekommen sind und wirklich eine gründliche Bekehrung, eine Wiedergeburt erlebt haben, da ist ja die Sündenerkenntnis sehr, sehr wichtig. Wissen wir letztlich doch nur wenig von dem, was Sünde eigentlich ist in den Augen Gottes. Etwas Abscheuliches, etwas Hässliches, was Gott verachtet, was ihm ins Angesicht schlägt. Das, was wir unterm Kreuz beobachten, besonders während der Passionszeit denken wir viel darüber nach, was ihm widerfahren ist, dem Herrn Jesus, das ist unser eigenes Herz, ja, das ist Sünde in unserem Herzen. Wir sind durch und durch von Natur aus schlechte Leute. Schlechte Leute. Wir verachten Gott und sein Wort. Wir lieben ihn nicht, wie wir ihn lieben sollten. Wir vertrauen ihm nicht und wir fürchten ihn nicht von Natur aus. Und das wird uns in der Bibel durch das Gesetz Gottes bewusst gemacht, was für große Sünder wir sind in den Augen Gottes. Und auf dem Hintergrund dieser Tatsache, dass wir verdorben sind von Natur, durch und durch, auf diesem Hintergrund leuchtet die Liebe Gottes auf. Seine wunderbare, überfließende Gnade. Gott gleicht ja nicht nur aus, sondern Gott überhäuft, überschüttet uns. Es ist immer mehr, als wir verloren haben, was er uns wiedergibt in der Liebe seines Sohnes. Das Fundament, auf dem wir stehen, ist das göttliche Aber der Barmherzigkeit und der Liebe Gottes. Lass uns das anhand von Epheser Kapitel 2 einmal deutlich machen. Also es geht um Gottes Liebe zu uns, ja. Es geht um seine Liebe, geoffenbart in Christus Jesus. Darum betet Paulus, dass wir darin verwurzelt und gegründet sind. Nun sagt er schon vorher in Kapitel 2 des Epheserbriefes, nachdem er zunächst einmal deutlich gemacht hat, wie es um uns gestanden hat, als wir Christus noch nicht kannten, wir waren tot, geistlich tot in Sünden und Übertretungen, haben einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Herzens und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Jetzt kommt's. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet worden. Es handelt sich hier nicht um ein menschliches Aber, wenn der Apostel Paulus schreibt Aber, sondern um ein göttliches Aber. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe und so weiter. Gott hat etwas getan. Es ist das göttliche Aber, das Aber aus dem Herzen Gottes, voller Liebe, voller Barmherzigkeit uns Sündern gegenüber. Es heißt hier nicht, aber wir haben uns für Gott entschieden und da kamen wir aus dem geistlichen Tode in das geistliche Leben. Das steht hier nicht. Es handelt sich nicht um ein menschliches Aber, um unsere Entscheidung, sondern um eine göttliche Entscheidung. Gott hat sich entschieden, schon bevor er diese Welt geschaffen hat, uns selig zu machen durch den Glauben an Christus. Es ist seine Entscheidung. Das ist unser Fundament. Seine Liebe zu uns. Ich kann mich daran erinnern, dass ein Bruder, ein lieber Bruder, der schon ziemlich früh heimgegangen ist, hin und wieder da so Probleme hatte, weil er an einer Evangelisation teilgenommen hatte. Man hatte aufgerufen, nach vorne zu kommen und er ist dann auch nach vorne gegangen, aber er hat irgendwie einen kleinen Schubs bekommen von seinem Freund. Buchstäblich, oder aber, dass sein Freund ihn überredet hat. Und das war ihm immer wieder eine Anfechtung. Was war sein Problem? Er machte sein Seelenheil ein Stück weit abhängig von seiner Entscheidung. Aber es ist nicht unsere Entscheidung. Es ist die Entscheidung Gottes, die das Fundament unseres Seelenheils ist. Und die ist vollkommen. Unsere Bekehrung, unsere Entscheidung, ich liebe das Wort Entscheidung in dem Zusammenhang gar nicht, aber nehmen wir es mal so, unsere Entscheidung für Gott, für Jesus, ist immer unvollkommen. Unsere Sündenerkenntnis ist unvollkommen, unser Glaube ist unvollkommen. Deshalb können wir uns darauf nicht gründen, sondern wir können uns nur gründen auf das vollkommene Werk Gottes in Christus Jesus, auf seine Entscheidung. Ein vollkommenes Fundament, das sich im Gericht Gottes bewährt hat, das Fundament seiner Liebe und Gnade in Christus. Sonst steht nämlich alles auf wackeligem Boden, ihr Lieben. Schau in dich selbst hinein und du kannst deines Heils nie ganz gewiss sein. Schau auf Christus Und der Friede Gottes kommt in dein Herz hinein. Und die Gewissheit des Heils erfüllt dein Herz. Und die Freude an ihm und an seiner Erlösung. Und auf dieser Basis, verwurzelt in Gottes Liebe und gegründet in ihr durch den Glauben an Christi Erlösungswerk, dürfen wir mehr und mehr mit allen Heiligen, so betet Paulus hier, mit allen Heiligen, also einsam und gemeinsam, das ganze Ausmaß der Liebe Gottes in Breite, in der Länge, in der Tiefe und Höhe verstehen lernen. Bis wir einmal beim Herrn sind und dann wird uns die Herrlichkeit der Liebe Gottes, der Liebe Christi, in vollendeter Weise offenbar sein. Dann erst hier ist das alles nur sehr, sehr mager, was wir von der Liebe Gottes verstehen. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, verstehen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Wahrscheinlich hat Paulus hier das Bild von der Gemeinde Jesu als der Wohnung Gottes vor Augen, in der sich die Liebe Gottes in ihrer Fülle offenbart. Dazu noch einmal Kapitel 2 von Vers 19 an. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, nämlich ihr, die ihr aus den Nationen zum Glauben an Christus gekommen seid. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Die Gemeinde Jesu ist eine Wohnung Gottes im Geist. Gott erfüllt sie mit seiner Herrlichkeit. In Kapitel 1 am Ende gebraucht Paulus ein anderes Bild, das Bild vom Leib Christi, welche sein Leib ist, die Gemeinde Jesu, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Gemeinde Jesu universal, Gemeinde Jesu zu allen Zeiten, nicht nur so eine kleine Schar, wie wir es hier sind, nicht nur die etwas größere Schar in Wuppertal, nicht nur in Deutschland, nicht nur darüber hinaus, nicht nur in dieser Zeit, in der Vergangenheit, in der Zukunft. Alle, die zu Christus gehören, sind dieser Tempel und sind dieser Leib, in dem die Fülle Christi wohnt. Es geht um die Liebe Gottes in Christus und Paulus spricht zunächst von der Breite dieser Liebe. Sie umfasst eben nicht nur Israel. Das war ja das große Problem des Volkes Israel, dass sie keinen Blick hatten dafür, dass Gott die ganze Welt liebt, alle Menschen liebt, die anderen Nationen auch. Sie verachteten die Nationen, zumindest ein Großteil dieses Volkes. Wir denken in Sonderheit an die Pharisäer und Schriftgelehrten. Sich taufen zu lassen durch Johannes und damit zuzugeben, dass sie nicht besser seien als alle anderen, nicht nur die Zöllner und Huren in ihrem eigenen Volk, sondern auch als die Nationen, als die Menschen aus den Nationen, das war für sie ein Unding. Sie verachteten die anderen Menschen. Und die Liebe Gottes umfasst eben nicht nur Israel, sondern alle Nationen. Aus allen Völkern in der Welt gibt es Menschen, die zur Gemeinde Jesu gehören. Dazu ein Wort aus der Offenbarung des Johannes, Kapitel 5. Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied: Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft. Jetzt kommt's: aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Das ist die Breite des Reiches Gottes, der Gemeinde Jesu, der Liebe Gottes zu uns, zu seiner Gemeinde speziell. Das Evangelium von der Liebe Gottes ist eine frohe Botschaft für alle Menschen in dieser Welt. Ganz egal, zu welcher Nation sie gehören oder welche Hautfarbe sie haben. Und ich denke, dass das auch wichtig ist in unserer speziellen Situation, in der wir uns in unserem Lande befinden. Mit dem Flüchtlingsstrom hat der antichristliche und auch antisemitische Geist in unserem Lande zugenommen. Und unser Volk hat dem nichts entgegenzusetzen. Seit Jahrzehnten wird unsere Kirche unterwandert von antichristlichen, antichristlich gesinnten Menschen, Pastoren, Pfarrern und so weiter, Mitarbeitern. Schon seit Jahrzehnten. Und unsere Gesellschaft hat die christlichen Werte längst über Bord geworfen. Und doch, ihr Lieben, durch diese Tatsache und durch das Gericht Gottes, das durch eine gewisse Überfremdung über unser Volk kommt, durch andere Geister, die in den verschiedensten Religionen wirksam sind, durch diese Tatsache dürfen wir uns nicht davon abhalten lassen, immer wieder darüber nachzudenken, Gott liebt die Flüchtlinge. Aus welchem Grunde auch immer sie hier rübergekommen sind. Gott liebt jeden einzelnen von ihnen. Wir müssen mit der Flüchtlingspolitik nicht übereinstimmen. Aber Tatsache ist, dass Gott diese Menschen liebt und dass er möchte, dass etliche von ihnen gewonnen werden für ihn. Gott hat auch unter diesen Menschen seine auserwählte Schar. Gottes Liebe umfasst in ihrer Breite alle Menschen, ohne Ausnahme. Die Breite der Liebe Christi, der Liebe Gottes. Darum geht es zunächst einmal. Dann als nächstes spricht Paulus von der Länge der Liebe Gottes. Speziell zu seiner auserwählten Schar. Sie zieht sich hindurch von Ewigkeit bis hin in alle Ewigkeit. So heißt es in einem wunderbaren Wort im Propheten Jeremia. Ich habe dich je und je geliebt. Das heißt, von Ewigkeit her. Das ist etwas, was so staunenswert ist. Bevor wir überhaupt hier in dieser Welt waren, hat Gott uns schon gekannt. Und nicht nur gekannt, sondern erkannt und geliebt. Obwohl er vorausgesehen hat, welch große Sünder wir sein würden. Er hat uns geliebt. Schon vor Grundlegung der Welt waren wir in seinem Herzen fest umschlossen. Und sie währt bis in alle Ewigkeit, und zwar ohne Unterbrechung. Es gibt ein herrliches Wort, ihr Lieben, in den Evangelien. Da heißt es, wie er geliebt hatte die Seinen, so liebte er sie bis ans Ende. Bis ans Ende. Und daran hat auch das Versagen der Jünger nichts geändert. Und daran ändert auch unser Versagen nichts. Bei Gott gibt es keinen Wechsel von Licht und Finsternis. Er hat kein launisches Wesen, dass er in einem Moment uns liebt, in anderem Moment hasst er uns und lehnt uns ab. Das ist nicht Gottes Art, sondern Gott ist bleibend, gleichbleibend, Liebe zu uns. Er liebt uns nicht, wenn wir gehorsam sind und hasst uns, wenn wir ungehorsam sind. Es gibt in der Bibel im Alten Testament eine interessante Begebenheit, da geht es um Jakob und seinen Onkel Laban. Überhaupt die Geschichte Jakobs ist ja außerordentlich interessant. Überschrift, einen, den die Gnade fand. Nicht einer, der die Gnade fand, sondern einen, den die Gnade fand. Gott fand ihn, den Jakob, und hat ihn erzogen. Da kam er zu seinem Onkel Laban und der Onkel Laban hat ihn mit offenen Armen angenommen. Onkel Laban war ein Geschäftsmann. Er wusste, was er von Jakob zu erwarten hatte an Gutem. Und so war es ja dann auch. Laban war hoch erfreut, hat ihn immer wieder übers Ohr gehauen, den Jakob. Und dann kam der Zeitpunkt, da wurde Jakob seinem Onkel Laban zu einem Konkurrenten. Das heißt, das Vieh Jakobs vermehrte sich viel mehr als das seines Onkels Laban. Und da heißt es, und Jakob merkte, dass im Herzen des Laban, seines Onkels, eine Wandlung geschehen war. Er merkte es woran? Er merkte es an seinem Gesichtsausdruck. Heute spricht man ja viel von der Körpersprache. Er merkte es an seinem Gesichtsausdruck. Man konnte es dem Onkel Laban ansehen, dass seine Gesinnung dem Jakob gegenüber eine andere geworden war. Und warum? Weil Jakob, sein Neffe, ihm nicht mehr so viel nutzte wie zuvor. Im Gegenteil. So sind wir Menschen, ihr Lieben. Solange uns jemand irgendwie freundlich begegnet und er uns auch noch nützlich ist, dann sind wir auch freundlich zu ihm. Aber wehe, wenn sich das beim anderen ändert, dann merkt man es auch an unserem Gesichtsausdruck, an unserem Verhalten ihm gegenüber, dass sich bei uns was verändert hat. Ist es nicht so? So sind wir, aber so ist Gott nicht. Das bedeutet nicht, dass Gott uns stets anlächelt. Ja, das tut er nicht. Sein Angesicht kann auch manchmal sehr ernst sein, seinen Kindern gegenüber. Aber immer steht dahinter seine bleibende Liebe. Wir denken an Josef, der sich hart stellte seinen Brüdern gegenüber, aber in seinem Herzen liebte er sie. Es waren Gottes Erziehungswege für seine Brüder. Aber er liebte sie. Und so ist das mit dem Herzen Gottes, da ändert sich nichts. Sein Angesicht uns gegenüber ist immer liebevoll und freundlich. Und als drittes nennt Paulus die Tiefe dieser Liebe. In welch eine Tiefe ist diese Liebe hinabgestiegen? Wir lesen das besonders im Philipperbrief. Lest euch das noch einmal durch. Es ist ja eine sehr bekannte Stelle. Da haben wir auch am vergangenen Sonntag etwas darüber gehört. Aus der höchsten Höhe steigt Gott in Christus hinab in die tiefste Tiefe. Bis zum Tod am Kreuz, dieser verächtliche Tod, den er zu erleiden hatte, bis hinein in die Gottverlassenheit. Er entäußerte sich selbst, er verzichtete auf seine Herrlichkeit, die er von Ewigkeit beim Vater gehabt hatte. Er ließ sie los, wurde arm und elend und starb dort als ein Verbrecher am Kreuz auf Golgatha. Er machte sich mit unserer, mit deiner und meiner Sünde eins. Wenn du wissen willst, welch ein großer Sünder du bist, dann schau nach Golgatha. Da starb der Herr Jesus als Verbrecher, weil er sich eins gemacht hat mit deiner Sünde. Das heißt doch nichts anderes, als dass wir von Natur aus Verbrecher sind. Nicht nur die, die irgendwo im Knast sitzen, sondern wir selbst sind es. Wir haben den Tod Jesu verursacht. Ich bin es gewesen, der diesen Tod verursacht hat. Wegen meiner Gottlosigkeit und meiner Sündhaftigkeit. Und doch, Gottes Antwort, Liebe. Jetzt braucht niemand mehr zu sagen, ich bin zu schlecht. Gott liebt mich nicht. Niemand braucht mehr an der Liebe Gottes zu zweifeln, nachdem der Herr Jesus so tief hinabgestiegen ist. Niemand kann so tief fallen, dass es tiefer wäre, als der Herr Jesus hinabgestiegen ist. Das ist die Tiefe seiner Liebe zu uns, zur Sünde gemacht. Und schließlich staunt der Apostel Paulus über die Höhe dieser Liebe. Lasst uns noch ein wenig darüber nachdenken, was meint Paulus damit? Der Höhe der Liebe. Vielleicht verstehen wir das am besten am Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wir alle kennen dieses Gleichnis in- und auswendig. Aber es ist immer wieder kostbar, sich damit zu beschäftigen, weil wir etwas vom Wesen Gottes darin erkennen. Da entschließt der Sohn sich also nun, sich auf den Weg zu machen nach Hause zum Vater. Und er macht sich folgende Gedanken dabei. Er will zum Vater sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und so müssen wir sagen, ja, das wäre immer noch besser gewesen, als dort bei den Schweinen, wo er herkam, wo er nicht wusste, wo er das tägliche Brot nehmen sollte. Immer noch besser, als Tagelöhner im Hause seines oder am Hofe seines Vaters, als dort bei den Schweinen in der Fremde. Aber wir wissen auch, wie es dann gelaufen ist. Es war immer noch der Sohn vom Vater. Der Vater lief ihm entgegen, er umarmte ihn. Es ging alles gar nicht schnell genug. holt ein gemästetes Kalb, tut ihm einen Ring um die Finger, zieht ihm das beste Kleid an. Dieser mein Sohn, es sagt immer noch mein Sohn, auch als er tot war, dieser mein Sohn war tot und ist nun lebendig geworden. Und dann gibt es ein großes Freudenfest. Der Vater überschüttet seinen verlorenen Sohn, seinen wiedergefundenen Sohn, mit seiner großen Liebe und Zuneigung. Ständig hat er ihn geliebt. Man sieht ihn dort auf dem Dach stehen, wie er Ausschau hält nach seinem verlorenen Sohn. Tag für Tag Ausschau hält in dem Verlangen, dass er doch nur kommt. Und nun kommt er. Und der Vater überschüttet ihn mit seiner Liebe und Freundlichkeit. Er vergibt ihm alles. Er deckt alles zu, was der Sohn verkehrt gemacht hat. Gibt ihm alles wieder, was er verloren hat, was er schuldhaft verloren hat. Ist das nicht herrlich, ihr Lieben? Das ist die Höhe der Liebe Gottes in Christus. Tagelöhner wäre er schon was gewesen, aber jetzt wieder Sohn sein dürfen, am Hof und im Hause seines Vaters, Erbe sein dürfen. Und so sagt uns die Schrift, dass uns Gott bestimmt hat, seine Kinder zu sein. Es hätte ja auch schon ausgereicht, wenn er uns den Status eines Engels gegeben hätte, oder nicht? Das wäre doch schon was. Engel sind herrliche Wesen. Aber wir stehen weit über den Engeln. Wir werden einmal die Engel richten. Wir sind von Gott dazu bestimmt, seine Kinder zu sein. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder sollen heißen. Wir haben Anteil an seiner göttlichen Natur. Wir sind nun Gottes Kinder. Wir werden ihm gleich sein, so schreibt Johannes. Wir werden täglich Tischgemeinschaft mit ihm haben. Am Tisch des Königs aller Könige zu sitzen, das ist Herrlichkeit. Wir werden mit Christus herrschen. Welch eine Höhe der Liebe Gottes in Christus. Lasst uns aus dem Ganzen die richtigen Schlüsse ziehen, ihr Lieben. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe gemeint ist, der Liebe Christi ist. Wir wollen uns zunächst die Frage gefallen lassen, ob wir uns der Liebe Gottes wirklich so bewusst sind, dass wir uns über nichts mehr freuen können als über diese Liebe und seine Gnade. Sind wir davon erfüllt? Können wir darüber noch staunen? Können wir verlocken darüber? Reizt die Erkenntnis dieser Liebe uns dazu, Gott anzubeten und zu singen? Kennen wir das eigentlich im Alltag, dass uns plötzlich die Liebe Gottes so groß wird, dass wir während der alltäglichen Arbeit, während das Zimmer geputzt wird, während das Essen vorbereitet wird oder draußen im Berufsleben irgendwas geschieht, dass wir anfangen, wenn wir es vielleicht nicht laut können, dann noch in unserem Herzen den Herrn zu preisen und zu loben für seine wunderbare Liebe und Gnade. Kennen wir das? Und erst recht in der Stille. Ihr Lieben, lasst uns den Herrn um Vergebung bitten, dass wir seine große Liebe zu uns viel zu wenig wertgeschätzt haben. Wie viel Glanz und Zeugenkraft ist dadurch für unser alltägliches Leben verloren gegangen. Tiefe Beugung wegen unserer Ich-Bezogenheit, auf frommen Ich-Bezogenheit, alles nur in selbstlicher Art zu begehren und den damit verbundenen Unglauben mit all den schlimmen Folgen ist immer der Anfang eines neuen Verlangens nach Gott und dem Offenbarwerden seiner herrlichen Liebe. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde, weil dass wir uns beugen und demütigen vor Gott und freuen uns ganz neu über die Vergebung der Sünden. Es vergeht kein Tag, ihr Lieben, wo mir nicht immer wieder meine große Schuld und Sünde vor Augen steht, auch meine Sündhaftigkeit. Es vergeht kaum ein Morgen, wo ich nicht darüber nachdenke, aber wo dann auch immer wieder dieser Durchbruch geschieht, hin zu seiner herrlichen Gnade und Liebe in Christus Jesus. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Ist das wirklich so, Vater im Himmel? Ist alles in Ordnung zwischen dir und mir? Hast du mir wirklich alle Schuld vergeben, alle Sünde, alle Gottlosigkeit? Nicht nur im Blick auf die Zeit vor meiner Bekehrung, wo ich dich verachtet habe und dein Wort verachtet habe, sondern auch danach, hast du mir wirklich alle Schuld vergeben? Und er sagt zu mir durch sein Wort, jawohl, Ich habe dir alle Schuld vergeben. Gehe hin in Frieden. Das Blut Jesu Christi, meines Sohnes, macht dich rein von aller Sünde. Und dann wollen wir uns anhand der Bibel Gedanken darüber machen, immer wieder aufs Neue, wie groß diese Liebe Gottes ist. Tief verwurzelt sein, tief gegründet sein in dieser Liebe Gottes in Christus. Wir wollen darum beten, wie das der Apostel Paulus hier getan hat, dass wir mehr und mehr das ganze Ausmaß seiner wunderbaren Liebe verstehen. Wir wollen das tun in dem demütigen Bewusstsein, dass es hier auf der Erde immer nur ein kleiner Tropfen aus dem großen Ozean der Liebe Gottes ist, den wir genießen dürfen. Gott hat die Fülle für uns. Ihr Lieben, wenn dieser Gottesdienst und auch die Predigt dazu gedient haben, in euch neu ein Verlangen zu wecken, diese Liebe Gottes mehr fassen zu können, mehr erfüllt zu sein vom Heiligen Geist der Liebe Gottes in Christus Jesus, dann hat all das, was wir heute Morgen hier zusammen haben, seinen Zweck erfüllt durch Gottes Gnade. Gott segne uns dazu. Amen.